HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Vom kommenden Donnerstag an ist der Vatikan Schauplatz eines bisher beispiellosen Vorgangs. Der Papst hat die Vorsitzenden aller rund 100 Bischofskonferenzen der Welt einbestellt, um mit ihnen über sexuellen Missbrauch durch Kleriker zu sprechen. Also jenes Thema, das in immer neuen Enthüllungsschüben die katholische Kirche in Atem hält. Es geht um die Frage, wie die Prävention verbessert werden kann und welche systemischen Ursachen hinter dem Missbrauch Reformen nahelegen. Für die Deutsche Katholische Bischofskonferenz ist ihr Vorsitzender Kardinal Reinhard Marx dabei. Im Gepäck hat er den Brief von 9 prominenten Katholiken. Darin steht, welche Reformen der Kirche sie als Konsequenz aus dem Missbrauch für nötig halten. Der dringliche Appell an Kardinal Marx wurde unter anderem von dem Jesuiten Klaus Mertes und dem Rektor der Frankfurter Jesuitenhochschule Ansgar Wucherpfennig unterzeichnet. Auch die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Claudia Lücking-Michel, gehört zu den Unterzeichnern. Im aktuellen Gespräch fragt HR-Kirchenredakteur Klaus Hofmeister Claudia Lücking-Michel, welche Chancen die Unterzeichner ihrem Vorstoß einräumen.
Frau Lücking-Michel, Ihr offener Brief hat für viel Aufsehen gesorgt, nicht nur innerkirchlich. Sie fordern in diesem Schreiben an Kardinal Marx, dass zukünftig auch Frauen zu den Weiheämtern zugelassen werden und dass es eine echte Gewaltenteilung in der katholischen Kirche gibt. Sie wollen, dass der Zölibat freiwillig gestellt wird und die kirchliche Haltung zur Homosexualität neu bewertet wird. Also weitgehende Reformen für die katholische Kirche. Warum dieser Brief, Frau Lücking-Michel, und warum gerade jetzt?
Warum dieser Brief? Das hat sicherlich zwei Hintergründe. Das eine ist ganz aktuell und von daher Anlass, jetzt zu schreiben, dass wir wissen, dass Kardinal Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz nächste Woche in Rom ist. Da ist die Versammlung der Vorsitzenden von allen Bischofskonferenzen weltweit. Und da wollten wir vorher uns gerne zu Wort melden und ihm nochmal unsere Haltung und unsere Anliegen mit auf den Weg geben. Aber es gibt auch den anderen Hintergrund, wo ich sagen würde, das ist jetzt schon eine lange Geschichte der Hoffnung auf Reformen und der enttäuschten Hoffnung. Es bewegt sich nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich das ansetzen soll. 2010, als wir zum ersten Mal innerkirchlich so viel über Missbrauch gesprochen haben, oder noch viel früher im Blick auf meine Lebensbiografie, oder man kann auch noch weiter zurückgehen und sagen, seit Würzburger Synode oder Zweite Vatikanum.
Das war in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
So ungefähr. Das würden meine Kinder jetzt auch sagen. Die würden auch sagen, Mama, das ist im letzten Jahrtausend gewesen. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, wir hängen da immer noch an den alten Themen. Jetzt merken wir, dass das nicht nur die Themen einiger ewiger Gestriger sind, die nicht damit fertig werden, dass sie nicht gehört wurden, sondern ich bin davon überzeugt, wir sind bei Themen, die alle zusammen zentrale Problempunkte in unserer Kirchensituation ausmachen und wo wir mit der Missbrauchsstudie ja auch nochmal wissenschaftlich erklärt und vorgeführt bekommen haben, wie sie umgekehrt mit der aktuellen Problemlage des Missbrauchs zusammenhängen. Mhm. Und naja, dann kann man nicht sagen, es platzt einem irgendwann der Kragen. Aber bei mir ist es nicht nur die Enttäuschung, sondern die absolute Sorge und Angst zu sagen, so wie ich Kirche jetzt erlebe, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und da bleibt uns nicht mehr viel Zeit.
Mhm. Also es gibt eine gewisse Dringlichkeit, die Sie jetzt stärker empfinden als vor 10 Jahren?
Ja, aber absolut. Ich meine, das sind Themen und Anliegen, die ich selbst schon lange verfolge, die andere lange verfolge, die Beschlusslage des ZTKs sind. Da ist jetzt nichts drin, wo man sagt, oh, das ist aber nochmal steil was draufgelegt. Aber so zusammengestellt und im Blick auf die Bischofsversammlung nächste Woche vorgetragen, machen sie deutlich, das sind unbearbeitete Problemlagen, die auch und gerade beim Thema Missbrauch uns wieder auf die Füße fallen und wo jetzt was getan werden muss. Wir haben nicht mehr beliebig lange Zeit. Wir haben nicht mehr Zeit für unsere Lebensspanne und wir haben auch nicht mehr 10 Jahre Zeit. Sonst werden wir die Konsequenzen gerade hier für die katholische Kirche in Deutschland in einer Weise merken, wo ich sage, das ist dann unwiederbringlich weg.
Welche Konsequenzen fürchten Sie?
Ja, ich erlebe ganz konkret, dass der riesige Vertrauensverlust, das schlechte Image der Kirche, auf ganz vielen Ebenen zu Konsequenzen führt. Leute, die persönlich ihre Konsequenz ziehen und sagen so, das war's, ich ertrage es nicht mehr, ich trete aus. Die oft damit den Schlussstrich ziehen, auch ihrerseits unter einem langen biografischen Prozess, aber für die das jetzt wirklich dann endlich der Punkt ist zu sagen, es geht nicht mehr weiter. Ich bekomme mit, wie Kirche dann in all ihren Lebensformen, in den Gemeinden, in den Verbänden, in den katholischen Einrichtungen, wo ich Verantwortung habe, durch diesen Imageschaden und durch den Verlust an innerer Bindung der Gläubigen mit ihrer Kirche katastrophale Folgewirkungen hat. Also wo einfach Gemeinden ausbluten, Verbände weniger werden und in der öffentlichen Wahrnehmung Kirche, wenn sie sich denn zu Wort meldet mit berechtigten Anliegen, kriegt man doch als erstes zu hören, wo kommst du nochmal her? Was ist noch dein Verband katholisch? Ach ja, dann wissen wir schon Bescheid. Es ist natürlich unglaubwürdig, aufzutreten und politische Änderungen einzufordern, sich zum Anwalt der Entrechteten zu machen, für Gleichberechtigung einzutreten, wenn man mit dem ersten Gegenargument, wie sieht das nochmal bei euch im eigenen Laden aus, etwas sprachlos steht und sagt, okay, ja, es gäbe noch genug aufzuräumen.
Frau Lücking-Michel, Sie haben eben das ZDK erwähnt, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, da sind Sie Vizepräsidentin. In Ihrem Brief heißt es, die aktiven Katholiken in Deutschland tragen in ihrer großen Mehrheit die vormoderne Ordnung der Kirche nicht mehr mit. Sie ertragen sie nur noch. Und jedes Jahr sind es Zigtausende, die die Last abwerfen und austreten. Hatten Sie selbst schon mal so dieses innere Empfinden, da löst sich bei mir auch was? Hatten Sie selbst schon mal den Gedanken auszutreten?
Naja, noch nicht wirklich. Aber ich bin, glaube ich, seitdem ich Schülerin war, in der Kirche unterwegs mit dem Gedanken, das ist dein Lebensort, du bist katholisch, du gehörst dazu und du lässt dir das von denen da oben nicht allein vorgeben, wie es aussieht. Also geh in die Jugendarbeit, also studier Theologie, also engagier dich und veränder da, wo du kannst. Und jetzt mit diesen beiden Wellen der Missbrauchsdebatte, schon 2010 und erst recht jetzt nochmal, da denke ich dann manchmal, das Ende der Fahnenstange ist in Sicht. Wie lange kann ich wirklich noch mit dem Brustton der Überzeugung sagen, das ist deins und du hast Verantwortung und du gestaltest mit? Also konkret habe ich noch nie überlegt, auszutreten, aber es kommt mir näher und die Wut wird größer und die Enttäuschung.
Das ist ja, glaube ich, eine Tatsache, die viele beobachten, dass so diese Enttäuschung, diese Wut nicht mehr nur an den Rändern spürbar ist, wo Leute ohnehin die Taue und die Verbindung zur Institution schon gelöst haben und wo dann der kleinste Skandal reicht, um auszutreten. Sie sagen in Ihrem Brief, tiefe Enttäuschung hat sich breit gemacht, also auch bis in die aktiven Katholiken, in die Bereiche des Inneren der katholischen Kirche. Die Sonne der Gerechtigkeit kommt nicht mehr durch, schreiben Sie, unter einem bleiernen Himmel verkümmert die Freude am Glauben. Der bleierne Himmel, das ist ein starkes Wort. Also.
Ja, ich finde auch, in dem Brief sind starke sprachliche Formulierungen und schöne Bilder, die kommen nicht von mir, aber da gab es jemanden, der in unserer Runde, der sehr begabt ist, das auszudrücken. Und in den Reaktionen auf diesen Brief merke ich, dass neben den konkreten Forderungen, die da drin stehen, viele Leute sehr genau auf diese Bilder reagieren, weil das ein Lebens- und Glaubensgefühl widerspiegelt, wo sie sich wiederfinden. Mhm. Und ich würde ja sagen, egal welche Organisation, welche Firma, welche Einrichtung, solange sich Leute aufregen oder sogar persönlich betroffen sind, sie leiden an etwas, dann ist da ja eine innere Verbindung noch gegeben. Ich sage immer, ich leide an meiner Kirche, weil ich sie so liebe. Wenn der Punkt kommt, wo ich sage, rutsch mir den Puckel runter, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, ich drehe mich um und mache lieber Urlaub, dann ist da was abgebrochen, was in jedem Fall der entsprechenden Einrichtung große Sorge machen sollte. Insofern erlebe ich viele der Kirchennahen, der Hauptamtlichen und der ehrenamtlich Engagierten so leidend und so frustriert und denken, das könnte noch umgewandelt werden in Power, aber nicht mehr lange.
Sie haben diese Power, diese Energie zur Veränderung in einem offenen Brief an Kardinal Marx genutzt und da Reformen der Kirche gefordert. Er soll sich dort bei der kommenden Bischofskonferenz in Rom dafür verwenden, die von Donnerstag an in Rom zusammenkommen, etwa 100 Repräsentanten von Bischofskonferenzen weltweit. Ihre Forderungen, die Sie äußern, sind unter anderem Abschaffung des Zwangszölibats für Priester, Weihe für Frauen, Neustart in der Sexualmoral. Das alles ist nicht neu, diese Forderungen. Man hat Ihnen von konservativer Seite vom Forum Deutscher Katholiken vorgeworfen, dass Sie die Missbrauchsfälle für Ihre alten Themen, Ihre alten Reformanliegen instrumentalisieren, dass Sie den Missbrauch also im Grunde für Ihre eigene Reformagenda missbrauchen.
Starke Worte, aber natürlich kann ich das nur mit Entschiedenheit zurückweisen. Klar, das sind alte Themen. Es tut mir auch leid, dass wir noch immer diese alten Themen bearbeiten müssen. Das liegt aber daran, dass die alten Probleme immer noch nicht gelöst wurden. Und der Zusammenhang mit den Missbrauchsfragen wurde ja sehr deutlich auch nochmal in der MHG-Studie dokumentiert. Die sagen, es gibt systemische Ursachen und an diese systemischen Ursachen muss man ran. Für mich gibt es eine gestufte Handlungsagenda. Natürlich muss im Mittelpunkt und als erstes die Frage nach den Opfern stehen. Wie kann man denen gerecht werden? Was ist da zu tun? Und wie kann man weitere Opfer durch richtige Prävention verhindern? Der zweite Schritt, genauso wichtig, ist der nach den Tätern, den konkreten Tätern und denen, die sich schuldig gemacht haben durch Vertuschung, durch institutionelle und systemische Verschleppung der Taten. Aber es gibt ja den Unterschied zwischen Notwendigem und Hinreichendem. Wenn man das getan hat, auf die Opfer schauen, die Täter verfolgen, weiteren Missbrauch möglichst durch Prävention verhindern, hat man Notwendiges getan. Aber das ist nicht hinreichend. Man bleibt auf der Ebene der Symptome. An die systemischen Fragen müssen wir ran und die benennen wir. Und deswegen benennen wir sie. Jetzt zu sagen, das ist Missbrauch des Missbrauchs, ist natürlich sehr plakativ formuliert, aber auch eine Unverschämtheit. Es reicht nicht, jetzt in dem Haus die Wände neu zu streichen. Da sind ein paar mehr Umbauarbeiten nötig.
Eine dieser Umbauarbeiten, die Sie in Ihrem Brief, in Ihrem offenen Brief an Kardinal Marx ansprechen, ist eine echte Gewaltenteilung. Was hat so eine Gewaltenteilung mit Missbrauchsskandalen zu tun?
Ja, das ist, ich würde sagen, alle unsere Forderungen haben was damit zu tun, aber diese in ganz besonderer Weise. Missbrauch, das haben wir jetzt noch mal gelernt oder die, die es wussten, haben es noch mal vorgeführt bekommen, hat was mit Gewalt und Machtmissbrauch zu tun. Auch geistliche Macht, auch jede Form von Macht, die ich über anderen habe, muss ich besonders sorgfältig anwenden oder einsetzen und ich brauche Kontrolle. Und das gibt es in unserer Kirche fast gar nicht, funktioniert überhaupt nicht, das System der Gewaltenteilung. Gesellschaftlich haben wir da mühevoll gelernt, welche Mechanismen es geben könnte, durch klassischer Begriff Gewaltenteilung, durch Wahlen, durch Partizipation, durch echte Kontrolle, durch eine funktionierende Verwaltungsgerichtsbarkeit. Innerkirchlich ist da also aber weite Ebbe. Da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir im 21. Jahrhundert ankommen.
Ein anderer Satz aus Ihrem Brief lautet: Bauen Sie die Überhöhungen des Weiheamtes ab und öffnen Sie es für Frauen, so schreiben Sie da. Hätte es weniger Missbrauchsfälle gegeben, wenn es neben Männern Frauen als Priesterinnen gegeben hätte?
Davon bin ich überzeugt, und zwar nicht, weil ich sage, es sind nicht auch Frauen, die in dem Bereich zu Tätern werden. Das will ich überhaupt als erstes voranstellen. Aber ich glaube, dass diese Männerkultur, diese Männerbünde auch zu spezifischen Verformungen und eigentlich Unkulturen führen, die allein dadurch, dass Frauen in der Runde sitzen, so nicht aufkommen oder abgefedert und abgemildert werden.
HR2 Kultur nachgefragt. Wir sprechen heute mit Claudia Lücking-Michel. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Frau Lücking-Michel, es gibt gerade in dieser Frage der Priesterweihe für Frauen ein scharfes Verbot, das in der katholischen Kirche gilt, von Johannes Paul II. 1994 aufgestellt. Hat es eigentlich Sinn, sich an dieser Stelle immer wieder auch mit Forderungen eine, ich sag mal, blutige Nase zu holen? Müssten Sie sich nicht eigentlich eingestehen, dass das so zu ist, die Tür, dass Sie da am Ende keinen Platz haben als Frauen?
Wenn Kirche die Frauenfrage nicht anders beantwortet, sprich wirklich dazu kommt, sie gleichberechtigt anzuerkennen. Und das heißt zwingend, sie auch vollwertig zu den Ämtern mit einer üblichen Weihe zuzulassen. Dann ist das nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit der Frauen gegenüber, sondern dann wird das zu einer Überlebensfrage unserer Kirche. Wir werden nicht bestehen, die Frauen gehen. Vielleicht gehöre ich zu der letzten Generation von Frauen, die sich überhaupt noch da einen Kopf machen und um Antworten suchen und nach Erlaubnis fragen. Für meine Töchter gilt ganz klar, wer ihnen sowas sagt, du kannst nicht, du darfst nicht, du bist nicht hier so willkommen wie die Männer, die drehen sich um und gehen. Das lassen sich an keiner Stelle bieten, auch und gerade nicht von ihrer Kirche.
Aber es gibt immerhin mittlerweile auch Bewegungen, die man auch aufmerksam beachten sollte. Es gibt durchaus auch prominente Menschen, Unterstützer, die jetzt da Bewegung zeigen. Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat in einem Interview kürzlich angedeutet, dass Bewegung in der Frage der Weihe für Frauen möglich sei. Und in dieser Woche wurde auch der Magdeburger Bischof Feige zitiert mit dem Satz, die Priesterweihe für Frauen wird kommen. Allerdings hat er gleich eingeschränkt,
genau dahinter.
Zurzeit sei das noch unwahrscheinlich, weil, und jetzt kommt die interessante Begründung, dass von zu vielen Katholiken nicht mitgetragen und deshalb die Kirche von Spaltung bedroht sei. Das heißt also, auch da müssen Sie sich wieder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten lassen.
Nein, das werden wir nicht. Das ist nicht mehr eine Frage des Sankt-Nimmerleins-Tags. Erstens halten wir doch mal fest, es ist ja schon ziemlich sensationell, von wem jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen welche Äußerungen kommen. Das hätte man sich also bis vor kurzem auch alles nicht so träumen lassen. Dass ein Bischof zitiert wird mit der Überschrift, das wird Frauenamt wird kommen, ist doch schon mal was. Also das kann man sich schon mal einrahmen und an die Wand hängen. Und er ist nicht alleine. Und Bischof Feige war jetzt auch nicht der Erste, den ich sozusagen im Blick gehabt hätte, wenn es darum geht, wer unterstützt mal die Frauenfrage. Da sind noch ein paar andere, die ja mit uns da schon lange streiten. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Jetzt kommt das zweite Argument, es wird die Kirche spalten. Natürlich gibt es Leute, die sich das nicht vorstellen können, die dann sagen, wenn die Katholiken das jetzt auch noch machen, dann ist das nicht mehr meine Kirche. Aber es gibt umgekehrt die vielen, vielen, die sagen, wenn die Kirche das nicht macht, dann ist das nicht mehr meine Kirche. Die Spaltung findet doch jetzt statt, die Abwanderung sind doch jetzt da. Es ist ja nicht so, als wäre alles in Ordnung und dann würden die Kirche sich spalten. Und das nächste Argument zu sagen, weltkirchlich ist das nicht möglich, dafür bin ich nun beruflich viel durch die Welt und durch die Weltkirche gekommen. Dieses Argument lasse ich so nicht stehen, denn Weltkirche ist so vielfältig wie Länder und Gegebenheiten in den Diözesen. Die lösen die Frage teilweise schon ganz anders und lachen sich kaputt, wenn hier in Deutschland Theologinnen immer noch versuchen zu ringen, das Ganze systematisch zu begründen. Ich halte es dann eher mit der Erfahrung, wie es in der DDR war. Ich sage immer, ein Tag bevor die Mauer gefallen ist, hat auch keiner geahnt, dass er am nächsten Tag weg ist. Warten wir ab, wie es bei uns in der Kirche morgen aussieht.
HR2 Camino ist hier mit dem aktuellen Gespräch mit Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Frau Lücking-Michel, das wirkt ja zunächst mal wie eine eher innerkirchliche Auseinandersetzung, das Ganze. Sie waren bis 2017 für die CDU im Deutschen Bundestag. Frau Lücking-Michel, hat diese Auseinandersetzung um innerkirchliche Themen und Reformen eigentlich eine Bedeutung für die säkulare Gesellschaft in Deutschland?
Neben der großen Schuld, die Kirche auf sich lädt, im Blick auf die Opfer, muss man sagen, es gibt auch sowas wie die strukturelle Schuld, die Kirche auf sich lädt, weil sie sich selbst marginalisiert und entmächtigt hat, um noch weiterhin in der Weise starke Stimme für die Armen dieses Landes und der Welt zu sein, wie sie es sein müsste. Sie hat hätte eine große Aufgabe und hat auch eine Botschaft, die es wert ist, gehört zu werden. Und das ist selbstverschuldetes Elend. Oft wird ja dann gesagt, das ist unsere Zeit und die sind alle kirchenkritisch und die sind alle ungläubig und deswegen kommt Kirche nicht mehr vor. Dann würde ich erst mal sagen, vor allen Dingen haben wir da ganz viel selbst verbraten.
Lassen Sie uns mal drüber sprechen, Frau Lücking-Michel, wie es in Ihren Reformanliegen für die katholische Kirche überhaupt konkrete Fortschritte geben könnte. Beim letzten sogenannten Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz vor knapp 2 Wochen gab es offenbar einen Vorstoß von 4 Bischöfen, darunter dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Die haben vorgeschlagen, dass Laien und Bischöfe in Deutschland zu einer Synode zusammenkommen sollten, um dort alle nötigen Reformen zu besprechen. Dort würden dann auch konkrete Reformen für die deutsche katholische Kirche im Grunde verbindlich beschlossen, formuliert. Wäre das so ein Forum, das Sie begrüßen würden? Wäre das mal so ein erster Schritt oder wie sehen Sie das?
Also, wenn Synode gemeint ist als ein Forum, wo Priester und Laien in angemessener Weise gleichberechtigt beteiligt um Zukunftsfragen ringen, dann könnte das genau der Weg sein. Komma aber, seit der Synode in Würzburg in den 70er Jahren hat es eine Reform des Kirchenrechts gegeben. Und die Formen, die unser Kirchenrecht jetzt kennt, zulässt, unter dem Stichwort Synode, sind alle nicht das, was ich gerne hätte. Die sind nämlich rein auf Bischöfe und Priester orientiert. Insofern bin ich aber vor allen Dingen begeistert, dass jetzt von Bischofsseite sowas gefordert wird. An der Tatsache, dass es offensichtlich sauber abgeschmiert wurde, verbinde ich auch die Hoffnung damit, dass die vier jedenfalls ernsthafte Beteiligungsformen im Blick hatten. Wenn das jetzt die Chance ist, dass da was Neues käme, wäre das ja schon mal ein nächster Schritt.
Einer der Schritte, der immer wieder mal ins Gespräch gebracht wird, ist etwa im Hinblick auf die Freiwilligstellung des Zölibates, dass man sagt, das ist ja keine dogmatische Regelung, sondern das ist ein Kirchengesetz. Und es ist durchaus denkbar, dass man mal in einem Land wie Deutschland, wo es absehbar einen hohen Priestermangel geben wird, durchaus auch eine regionale Lösung, also dass man sagt, hier soll es mal verheiratete Priester geben können. Halten Sie sowas für realistisch, also das, was da manchmal formuliert wird?
Also das halte ich für sehr realistisch und kirchenrechtlich und dogmatisch ungleich einfacher umzusetzen als das ganz dicke Brett, von dem wir es gerade hatten. Frauenordination ist eine andere Hürde. Im Blick auf das Zölibat haben Sie wichtige Argumente schon genannt. Es ist systematisch und dogmatisch überhaupt nicht so hinterlegt. Es ist historisch gewachsen. Es ist in anderen Gliedkirchen gibt es auch verheiratete Priester. Es ist auch eine Sache, die ämtertheologisch jetzt sehr gut weiterentwickelt werden können. Und das Bild oder den Vorschlag, den Sie gebracht haben, dass das auch in einzelnen Regionen eingeführt werden könnte, das haben wir doch in anderen Fällen als Lösungsweg auch. Im Zweiten Vatikanum wurde das Amt des ständigen Diakons wiederbelebt. Ja, jetzt gucken Sie sich mal um, wo es ständige Diakone gibt. Natürlich mitnichten in allen Teilen der Weltkirche, mitnichten in allen Diözesen. Wir erleben hier ständige Diakone, woanders haben die Leute noch nie was davon gehört. Und so könnte man das im Blick auf die Freistellung des Zölibats auch machen. Wenn es der Rahmen so geöffnet würde, dass man sagt, der einzelne Ortsbischof kann entscheiden, dann könnte das umgesetzt werden. Und dann werden wir mal sehen, wo das offiziell dann eingeführt wird und wo nicht. Und gleich danach würde ich dann fragen, wo es nicht offiziell eingeführt wird, braucht man es vielleicht gar nicht offiziell einführen, weil de facto das schon gelebt wird. Ich meine, es gibt auch viele Teile unserer Weltkirche, wo die Tatsache, dass Priester mit Frauen zusammenleben, selbst die Bischöfe, sowas von allgemein bekannt sind und sozusagen wir da so eine Doppelbödigkeit haben, die brauchen gar nicht das Zölibat aufheben, die tun es einfach. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es das bei uns ja auch. Tun wir doch nicht so, als wäre das nicht der Fall. Aber insofern würde ich sagen, dem räume ich große Chancen ein. Ob ich darüber richtig glücklich bin, weiß ich nicht. Es würde unsere aktuelle pastorale Notlage in gewisser Weise ein bisschen natürlich abfedern. Die Personalknappheit im Blick auf die Priesterberufung ist rasant. Da sind die Zahlen ja sozusagen gegen Null. Die Aufhebung eines Pflichtzölibats würde dazu führen, dass wir mehr alte Männer haben in den Weiheämtern, aber immer noch keine Frauen. Nur gut, das eine tun, das andere nicht lassen. Fangen wir mal mit dem Zölibat an. Die Frauen müssen aber hinterherkommen.
Sie haben Ihren Brief, mit dem Sie Reformen anmahnen in der katholischen Kirche, Kardinal Marx, mit auf den Weg gegeben, jetzt zu der großen Bischofskonferenz in Rom, die am Donnerstag beginnt. Sie haben ja nicht zufällig an Kardinal Marx geschrieben. Haben Sie die Hoffnung, dass er sich tatsächlich an die Spitze einer kirchlichen Reformbewegung setzen würde?
Ja, ich hoffe es sehr. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber meine Hoffnung begleitet ihn auf seinem Weg jetzt nach Rom. Er ist ein einflussreicher und mächtiger Kardinal. Er gehört zu der K9, der Beratergruppe. Er ist sicherlich auch von der Art, wie er diskutiert, argumentiert, meinungsstark in der Runde der Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Wenn er will, kann er viele Punkte einbringen. Damit sind sie noch nicht umgesetzt. Aber ich wäre schon ein Stück weit erleichtert, wenn ich wüsste, im Konzert der Stimmen der Weltkirche spielt die Stimme unserer Kirche auch eine Rolle. Viele Bischöfe sagen gleich, oh, das geht nicht, das lässt sich nicht durchsetzen und die anderen wollen das nicht. Mit dem Ergebnis, dass sie schon mal erst gar nicht sagen, was wir denn gerne hätten. Und wenn Kardinal Marx da mal unsere Position öffentlich macht, dafür streitet, dann hat er damit nicht automatisch gewonnen, das ist mir schon klar. Aber dann wäre ich schon ihm sehr dankbar und sehr zufrieden. Und wenn unser Brief ein ganz kleines Stückchen mithelfen würde, dass ihm vor Augen steht, welche Erwartungen da ihn begleiten, aber auch welche Unterstützung, wenn er sich da zu unserem Sprecher macht, na, dann hätte der Brief doch schon seine Schuldigkeit getan.
Reformen jetzt. Sie hörten Kirchenredakteur Klaus Hofmeister im Gespräch mit Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken.